Und unsere Kinder haben mich dann überredet dazu, diesen Affen zu kaufen. Und das war wahrscheinlich die dümmste Entscheidung meines Lebens. Der Affe hat uns also wirklich auf Trab gebracht. Die Verwandlung ist ein Prozess und der wird nie abgeschlossen sein, solange wir auf dieser Erde leben.
In meinem eigenen Leben empfinde ich das Thema Verwandlung eigentlich als langwierig und teilweise auch frustrierend.
Also wenn wirklich alles neu ist, warum ist dann nicht alles neu?
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute schon wieder im Stream mit Norbert Bauer aus Schweden. Norbert und seine Frau Kathy sind seit knapp 50 Jahren verheiratet, haben 7 erwachsene Kinder und waren die meiste Zeit ihres Lebens Missionare in Asien. Heute leben sie in Schweden, sind Teil der skandinavischen Vineyard-Bewegung. Hallo Norbert.
Hallo Christian.
Das ist der zweite Teil der Serie Jesus folgen. Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung erleben. In dieser zweiten Session heute wollen wir einen weiteren Schritt dieses Weges beschreiben. Heute geht es um Verwandlung, um das Wie Jesus werden. Norbert, lass mich nochmal einhaken. Du bist Deutscher. Du bist aufgewachsen in Nürnberg. Ihr habt ganz viele Jahre in asiatischen Ländern zugebracht. Heute lebst du in Schweden. Was liebst du an Schweden und was kann dich nerven?
Oh, okay. Was ich einfach liebe an Schweden, ich habe mich hier vor langer, langer Zeit bekehrt. Für mich ist Schweden meine geistliche Heimat. Ich habe hier Jesus kennengelernt. Und ich habe hier ganz tolle Freundschaften und Beziehungen, die über viele Jahrzehnte lang einfach angehalten haben. Und das lieben wir. Wir lieben auch die Natur hier in Schweden natürlich. Wir leben jetzt auf dem Lande und das gefällt uns. Was mich nervt, ja vielleicht nicht nervt, aber was manchmal etwas schwierig ist für uns Deutsche, ist eine Mentalität, auf Englisch sagt man Konsensus, also wo immer jeder mit einstimmen muss. Und es macht es sehr schwer zu leiten. Und das sieht man auch in der Politik, das sieht man in den Gemeinden, das sieht man im Alltag. Keiner traut sich irgendwie, Führung und Leitung zu übernehmen. Und das endet dann damit, dass vieles einfach sehr langsam geschieht. Und das kann auf die Zeit nervig werden.
Besonders als Deutscher, wo man immer gerne hat, dass einer vorangeht?
Genau. Ja.
Okay. Und ihr habt 7 inzwischen erwachsene Kinder. Willst du mal kurz die Namen sagen?
Unsere Kinder haben also alle skandinavische Namen. Mhm. Wir haben einen Björn, einen Nils, eine Karina, einen Lars, einen Leif, eine Eja und eine Lena. Ja.
Und die Kinder leben überall auf der Welt verstreut, ist das richtig?
Ja, wir haben 5 in den USA, in Oklahoma. Wir haben einen Sohn in München, in Deutschland, der Älteste. Und unsere jüngste Tochter lebt im Augenblick in Nordirland.
Und wie viele Enkelkinder gibt es?
15.
Wow, richtig stark. Gibt es sowas wie ein Familientreffen alle paar Jahre, wo ihr versucht, alle zusammenzukommen?
Das ist in den letzten Jahren schwer geworden. Also wir fliegen oft, das heißt oft, so 1,5 Jahre dazwischen in die USA und dann treffen wir alle, die dort leben. Aber alle zusammen waren wir jetzt schon lange nicht mehr.
Was ist das für ein Gefühl, Norbert, zurückzublicken aufs eigene Leben, zu sehen, wow, das sind 7 erwachsene Kinder, das sind 15 Enkelkinder. Was macht es mit dir?
Schwer zu erklären. Es ist einfach überwältigend, zu denken, dass damals, als ich Kathy getroffen habe, wussten wir beide ja nicht, was sich da entwickeln wird. Und jetzt zurückschauen, zu sehen, einfach diese große Gruppe von Menschen, die immer noch am Wachsen ist. Aber das bewirkt auch in meinem Herzen eine tiefe, tiefe Verantwortung. Beides, also ein Segen, aber auch ein Druck, weil man natürlich möchte, dass es allen gut geht. Und man möchte natürlich, dass alle Jesus nachfolgen und dass alle ihren Weg finden. Und man aber doch lernen muss, loszulassen. Weil sich im Schlusse doch jeder selbst entscheiden muss.
Was fiel dir leicht in der Erziehung als Vater und was fiel dir schwer?
Was mir schwer fiel, das war, dass ich halt wirklich nicht in den Fußstapfen meines eigenen Vaters treten wollte, weil ich eben eine sehr schwere Kindheit gehabt habe. Und dann passiert es natürlich, dass man dann überkompensiert, also dass man dann eben genau in die andere Richtung geht. Und das war eine Herausforderung. Was mir leicht gefallen ist, und das ist wieder das Positive, was ich aus meiner Kindschaft erlebt habe, einfach ja, treu zu sein, alles zu tun, dass es den Kindern gut geht, dass sie höchste Priorität haben. Und das ist mir eigentlich leicht gefallen, weil ich das eben auch in meiner Kindheit so erlebt habe.
Ihr habt als Familie, als Großfamilie ganz viele Jahre in asiatischen Ländern zugebracht, unter ganz verrückten Umständen teilweise, wie ich weiß. Was sind so interessante Haustiere, die ihr in dieser Zeit noch mit euch leben hattet?
Ja, also wir hatten immer Haustiere, immer Hunde, immer Katzen, ab und zu Vögel und Fische. Aber das Verrückteste, das war dann in Kambodscha, als wir zum Markt gingen und da saß ein kleines Äffchen im Käfig. Und unsere Kinder haben mich dann überredet dazu, diesen Affen zu kaufen. Und das war wahrscheinlich die dümmste Entscheidung meines Lebens. Der Affe hat uns also wirklich auf Trab gebracht und uns auch Freude gebracht, aber auch viel Ärger. Und dann hatten wir noch ein Tierchen, das nennt sich ein Slow Loris, also so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch, so ein exotisches Tierchen, das aber dann schlussendlich von einem anderen Tier umgebracht wurde.
Was ist mit dem Affen passiert am Ende?
Du, wir haben den dann einem anderen Missionar gegeben, als wir damals aus Kambodscha weggezogen sind.
Okay, ja. Okay, fairerweise muss man sagen, als ihr weggezogen seid, also nicht einfach das Problem weitergegeben.
Nein.
Sehr schön. Super. Okay, steigen wir ein in unsere Session heute, Verwandlung und wie Jesus werden. In der letzten Session haben wir über den Anfang von Nachfolge gesprochen. Nicht über Leistung oder Aktivismus, sondern über Vertrautheit und Nähe. Darüber, was es bedeutet, mit Jesus zu sein. Nicht punktuell, sondern als Grundhaltung des Lebens. Heute gehen wir einen Schritt weiter, denn Nähe bleibt nicht folgenlos. Jesus lädt uns nicht nur ein, mit ihm zu sein, sondern innerlich verwandelt zu werden. Nicht zu einer besseren Version unserer selbst, sondern ihm ähnlicher. Diese zweite Session handelt von diesem inneren Weg, von der Verwandlung und von der leisen, geduldigen Arbeit Gottes in einem offenen Leben. Norbert, ich fasse die letzte Session ganz kurz inhaltlich nochmal zusammen. Du kannst gerne ergänzen, wenn du denkst, dass etwas fehlt. Mhm. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass unser heutiger Begriff Nachfolge und Jüngerschaft teilweise unterschiedlich gedeutet wird. Jesus ruft seine 12 zur Nachfolge auf und damals war völlig klar, was das hieß. Es war eine riesige Ehre und es hieß in erster Konsequenz, mit dem Rabbi zusammenzuleben und ihn möglichst genau zu beobachten. Für uns heute bedeutet das, Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns an der Vertrautheit und dem Sein mit Jesus hindern. Außerdem müssen wir einen Plan entwickeln, damit diese Nähe mit Gott in unserem Alltag Platz findet. Norbert?
Ja, genau so.
Dann steigen wir ein. Am Anfang meine großflächige Frage. Wenn dich heute jemand im Supermarkt fragt, der Jesus, Kirche und Bibel gar nicht kennt, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was würdest du sagen? Welche unreligiösen Bilder können helfen?
Was mir aufgefallen ist, dass die Bibel doch im Grunde genommen sehr schwarz-weiß ist. Alles oder gar nichts. Heiß oder kalt. Als Bilder, ich denke, was uns im Augenblick vielleicht dienen kann, ist die Olympiade, wenn wir daran denken. Diese Hingabe von diesen Sportlern ist faszinierend, wie sie wirklich ihr ganzes Leben darauf ausrichten, um dann vielleicht eines Tages eine Medaille um den Hals zu bekommen. So sehe ich das Leben mit Jesus eigentlich auch. Und Paulus beschreibt das ja auch so. Wir sind wie Wettkämpfer. Nur was wichtig ist, und das ist mir einfach sehr wichtig geworden, die Erlösung, die Vergebung meiner Sünden, das ewige Leben in dem Sinn, das kostet mir nichts. Das hat Jesus voll bezahlt. Aber Jesus nachfolgen kostet alles. Und ich denke, da haben wir als Kirche über lange Zeit auch hinweg versagt, dass wir den Preis nicht deutlich angegeben haben. Als Resultat haben wir dann Leute, die sich Christen nennen, aber doch keine persönliche Beziehung mit Gott haben und eigentlich eher frustriert sind. Manchmal mehr frustriert als Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen.
Ja. Wir sprechen vom Mit-Jesus-Sein, wie Jesus werden und tun, was Jesus tat. Das klingt wie drei Schritte der Nachfolge, aber eigentlich greifen sie ineinander. Warum?
Sie müssen ineinander eingreifen und das sehen wir ja deutlich an dem Leben von den Jüngern, von Jesus-Nachfolgern. Natürlich waren sie bei Jesus zumindest diese 3 Jahre lang oder wie immer lang das genau war. Aber wir sehen ja gleich von Anfang bis zum Ende, sie sind nie gleich wie Jesus geworden. Sie haben immer noch mit ihren eigenen Persönlichkeiten gekämpft und Jesus hat sie oft zurechtweisen müssen wegen ihrer Gedanken, die einfach seinen Gedanken überhaupt nicht entsprachen. Und dennoch hat er sie ausgesandt, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben, zu predigen. Und ich denke, das zeigt uns, wie das in der Realität aussehen muss. Die größte Herausforderung, denke ich, ist wirklich, die Balance zu schaffen, weil die Gefahr immer besteht, dass man vielleicht an einem Bereich hängen bleibt. Und bei uns in der Vineyard ist das halt oft der Bereich, dass wir dann den Druck verspüren, wir müssen etwas tun, wir müssen für die Kranken beten, wir müssen geistliche Werte vorzeigen. Und wenn das dann nicht in Balance steht mit der Beziehung mit Jesus, dann klappt das einfach nicht.
Als ich Jesus kennengelernt habe, war ich total begeistert, auch von den Bibelgeschichten, vor allen Dingen von den Wundern, von den Befreiungen, Heilungen. Ich hatte natürlich von Jesus als Person jetzt wenig Ahnung, also heute ein bisschen mehr. Aber ich habe sofort angefangen zu tun. Ja, ich wollte tun, was Jesus tat. Und interessanterweise, Gott stellte sich dazu, ja, und ließ Zeichen und Wunder geschehen, wenn ich gebetet habe. Verrückte Dinge. Man fühlte sich dann ziemlich gut so. Das Leben hinkte aber deutlich hinterher. Und ich erinnere mich auch, ältere Christen, die dann so gesagt haben, oha, jetzt müsst ihr aber mal an eurer Heiligung arbeiten, jetzt müsst ihr dies, jetzt müsst ihr das. Und wir waren einfach wild, die Dinge Jesu zu tun. Und Gott stellte sich irgendwie dazu. Und dann gab es natürlich Phasen, wo das auf einmal weniger wurde. Und andere Dinge, wie das Sein mit Jesus sehr aktiviert wurde oder auch Zeiten, wo man sehr stark gemerkt hat, jetzt fordert Gott einen raus, einen Schritt in Richtung Verwandlung zu gehen. Jetzt sind auf einmal da konkrete Wünsche Gottes, die im Raum stehen, an denen man sich nicht mehr vorbeimogeln kann. Wie hast du diese 3 Ebenen in deiner Jesus-Freundschaft erlebt?
Eigentlich sehr ähnlich wie du. Ich habe damals als Neubekehrter das Neue Testament gelesen, Apostelgeschichte, und dann war es mir klar, das möchte ich auch erleben. Das möchte ich auch sehen, das möchte ich tun. Und es wurde dann auch später wirklich so. Besonders in unserer Zeit in Asien durfte ich viele, viele Wunder erleben und herrliche Sachen. Aber genau da eben habe ich auch miterlebt, wie gefährlich das eigentlich war. Weil die Gefahr besteht, wenn man zum Beispiel etwas Positives erlebt, man betet für einen Menschen und es geschieht etwas, dass man sich dann irgendwie innerlich auch überhebt und denkt, naja, das ist ja nicht so wichtig jetzt mit der Bibel lesen und beten und so, Gott braucht mich ja so. Und das ist eben die Gefahr. Das sehen wir auch heute noch, wo Leiter links und rechts fallen, Menschen, die wirklich von Gott gebraucht wurden und dennoch der Charakter einfach nicht in Balance war zu ihrem Tun. Und das ist die Spannung, in der wir ständig leben.
Das kenne ich auch, das sehe ich auch so. Gleichzeitig kenne ich aber auch das Gegenteil, dass so der Gedanke vorherrscht, ich muss jetzt erst eine gewisse Stufe der Heiligkeit erreichen, bis ich hier wirklich den Befreiungsdienst machen kann, für einen Kranken beten kann, bis ich wirklich ernsthaft erwarten kann, dass Gott durch mich wirkt. Und das ist ja totaler Mumpitz.
Ja. Es hat viel mit der Atmosphäre zu tun, in der wir leben. Es gibt Zeiten, wo es so einfach ist, von Gott gebraucht zu werden. Und dann gibt es Zeiten der Trockenheit, wo man wirklich kämpfen muss um jedes Gebet. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Phase wir uns im Augenblick bewegen.
Wie hast du das in deinem Leben erlebt, diese Phasen?
Am deutlichsten war es eigentlich in Kambodscha, wo wir 4 Jahre gelebt haben. Wir waren dort in einer Zeit, die man wohl als Erweckung beschreiben könnte. Das war damals auch die Zeit von Toronto. Ich selbst war nie dort, aber es hat uns dort auch erwischt. Und da war es einfach leicht, Gottes Kraft zu erleben. Die geistliche Atmosphäre war so geladen. Und das ist jetzt nicht übertrieben, dass man schon, bevor man die Menschen überhaupt berührt, ist sie schon durch die Luft flogen, weil die Gegenwart Gottes einfach so stark war. Und dann natürlich die große Gefahr, wow, schau mal, wie Gott mich jetzt gebraucht und welche Salbung da auf meinen Händen liegt und so weiter. Und ich habe das damals so erlebt, das war für mich die gefährlichste Zeit. Ich hätte so stark abrutschen können, weil ich habe sehr wenig Wert darauf gelegt, meine geistliche Beziehung mit Jesus weiterzuführen. Und das ist wirklich nur die Gnade Gottes, dass das gut ausging für mich.
Das ist ja so spannend. Im Grunde hat Gott ja wirklich ein Problem, in Anführungszeichen. Er möchte, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich kommt, der Himmel durchbricht auf Erden. Aber er kann durch uns nur so und so viel tun, bis wir selber auf Abwege geraten.
Ja, das kann man so sagen.
Wie löst Gott dieses Dilemma auf?
Ich denke, manchmal muss er uns einfach fallen lassen, damit wir wirklich erkennen, wie schwach wir eigentlich sind und wie sehr wir uns wirklich nach ihm ausstrecken sollen. Und das erleben wir immer wieder, dass Gott Leiter fallen lässt, um sie dann wieder aufzurichten.
Wow. Das klingt echt hart, Norbert. Also, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir machen ernst, dann kann das bedeuten, dass Gott uns nicht nur immer mehr und mehr und mehr und mehr gibt, sondern dass er sagt, ich ziehe dir jetzt mal den Teppich unter den Füßen weg. Jetzt ist erstmal eine Zeit der Reinigung dran.
Ja, es gibt eine Statistik, die es sehr deutlich macht, dass jeder geistliche Leiter irgendwann einmal wirklich an eine Mauer stößt und irgendwie abrutscht. Und ich kenne das aus dem Leben von Freunden, wo plötzlich die Gemeinde auseinandergefallen ist oder sie geistlich ausgebrannt sind oder auch gefühlsmäßig ausgebrannt sind, sich dann zurückgezogen haben und dort Jesus neu erlebt haben, um dann wieder neu anzufangen, ihm zu dienen. Und da hätte ich viele Geschichten dazu. Und ich habe selbst auch einige von diesen Mauern erlebt in meinem Leben. Ein Gemeindebau, der einfach in die Brüche ging, vor vielen Jahren zum Beispiel. Oder ein Plan, der völlig auseinandergefallen ist und man sich fragt, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Aber das hat mich dann persönlich doch immer tiefer in die Beziehung mit Jesus geführt. Aber die erste Schmerzenswelle musste erst überwunden werden. Und man fühlt sich dann alleine, man fühlt sich verlassen, man fühlt sich missverstanden. Und das sind die Zeitpunkte, wo Gott wirklich reden kann und uns darauf aufmerksam machen möchte, dass unsere Beziehung mit ihm das Einzige ist, was uns trägt. Dass wir auch in Zeiten der Einsamkeit nicht alleine sind.
Ich muss so dran denken an das Bild vom Weinstock, wo Jesus sagt, so, er ist der Gärtner, er reinigt halt diesen Weinstock. Und auch in das Leben von Petrus, der ja große Höhen erlebt, dann letztlich total abrutscht, Jesus verleumdet, um dann Jesus neu zu erkennen und in eine viel tiefere Freundschaft mit Jesus zu kommen.
Ja, genau. Es wird oft das Bild benutzt von aus der Computersprache, einfach neu aufstarten oder neu formatieren. Mhm. Und ich denke, dass das wichtig ist. Und Gott führt uns manchmal in solche Zeiten, weil wir das brauchen.
Ja. Oh, okay. Verwandelt werden, vielleicht auch Bereitschaft, eine Achterbahn mit Jesus zu besteigen, solange wir in dieser Welt leben. Ja. Ja. Seit einigen Jahren sprechen wir gerne vom Begriff Spiritual Formation. Ich würde dich gerne fragen, was meinen wir eigentlich damit und warum ist dieser Begriff hilfreich, wenn wir über Nachfolge sprechen?
Der Begriff als solches wird natürlich nie in der Bibel genannt. Also wenn du den suchst, wirst du ihn nicht finden. Und dennoch ist das Thema überall vorhanden, sowohl in den Lehren von Jesus, aber auch sehr, sehr viel in den Büchern und Briefen, die Paulus geschrieben hat. Ich denke, dass das vielleicht der Leitvers, der uns dabei helfen kann, wirklich aus dem Römerbrief kommt, wo er sagt, Paulus, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und ich denke, das beschreibt es besser als alles andere. Lasst euch verwandeln, das heißt, ich kann mich nicht selbst verwandeln. Es ist sogar vom Griechischen her ein Begriff, der das Übernatürliche ins Ziel stellt. Also, aber es gibt dann eben nur diese zwei Bereiche, wieder das Schwarz-Weiße, entweder wir passen uns an oder wir werden verwandelt. Beides gleichzeitig ist eigentlich unmöglich. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass diese geistliche Formung etwas sehr Menschliches ist. Ich habe es erlebt, wenn ich bei Workshops oder in vielen Gemeinden über das Thema spreche, dass dann Menschen danach kommen und sagen, oh, das war richtig gut. Jetzt will ich auch damit anfangen, mit dieser Spiritual Formation. Und da merke ich, dass ich versagt habe in meinen Erklärungen, weil das überhaupt nicht so funktioniert. Man kann nicht Spiritual Formation anfangen, sondern wir sind vom ersten Tag unseres Lebens mit einbezogen. Wir sind schon da, nach unserer Geburt, geformt worden. Es betrifft auch nicht nur Christen, es betrifft jeden Menschen auf dieser Welt. Menschsein bedeutet, sich zu verändern. Und wir werden beeinflusst, wir werden geformt, wir haben verschiedene Weltanschauungen. Und die Wahrheit ist, unser ganzes Leben lang sind wir bereits geformt worden. Mutter Teresa wurde in eine Richtung geformt, Adolf Hitler in eine andere. Aber es war Spiritual Formation und nichts anderes. Aber das Wichtige dabei ist zu wissen, das geschieht ständig. Es ist auch nicht optional, also wir dürfen, das ist nicht freiwillig, sondern wir sind bereits drin. Die große Frage, die wir uns stellen müssen, wer sind wir und wer wollen wir werden? Oder was wollen wir werden? Und da haben viele Gläubige einfach nicht verstanden, dass sie mitreden dürfen, dass sie mit einbezogen werden. Und das hat dann wieder mit diesen täglichen Entscheidungen zu tun, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, wo ich mich doch täglich neu entscheiden muss, ja, was möchte ich werden, wie möchte ich werden, um mir dann einfach Klarheit darüber zu verschaffen, wie sieht's wirklich in meiner Seele aus.
Also Spiritual Formation beschreibt die Tatsache, dass wir alle verwandelt werden und wir werden im Grunde verwandelt in das, womit wir Zeit verbringen, das, was wir anschauen, das, dem wir uns hingeben. Vielleicht könnte man auch im Vineyard-Kontext sagen, was wir anbeten, in das werden wir verwandelt. Ja. Wie hat die Perspektive von dieser Spiritual Formation, von diesem Verwandeltwerden, dein eigenes Leben verändert, als du das begriffen hast?
Ja, wie ich aus meiner Lebensgeschichte erzählt habe, war als junger Mensch mein Problem, dass ich die Hoffnung verloren hatte, mich zu verwandeln. Und das hat ja dann zu diesen Selbstmordgedanken geführt. Und das habe ich also schon als junger Mensch erkannt. Ich brauche eine Verwandlung. Aber immer, wenn ich es in meiner eigenen Kraft versucht habe, hat es ja nicht geklappt. Erst viel später wurde mir das bewusst, dass dieses neue Leben, von dem die Bibel spricht, in Abschnitten kommt. Wir wünschen uns so sehr, dass eben alles gleich geschieht. Dieses Instant, diese Einstellung, alles muss gleich schnell kommen. Das funktioniert im geistlichen Bereich leider nicht. Und erst viel, viel später, als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, wurde mir klar, was eigentlich die ganze Zeit schon geschehen war in meinem Leben. Die Verwandlung ist ein Prozess und der wird nie abgeschlossen sein, solange wir auf dieser Erde leben.
Also die Annahme ist manchmal, ich gebe jetzt mein Leben in die Hände von Jesus, ich beginne diese Reise mit ihm und dann über Nacht, schwuppdiwupp, werde ich verwandelt und Gott tut Wunder. Und das Komische ist ja, dass wir in manchen Bereichen das auch erleben und dass es ja auch in der Bibel Geschichten gibt, wo scheinbar innerhalb von wenigen Minuten auf einmal ein Sinneswandel geschieht und eine Person neu wird.
Ja.
Aber in Wirklichkeit sprechen wir über einen lebenslangen Prozess, den wir verlangsamen können, aber den wir jetzt nicht unbedingt beschleunigen können.
Ja, das kann man so sagen. Ja. Es sind wie Bausteine, die aufeinander gebaut werden. Ja. Aber dieser Prozess ist natürlich wirklich geladen mit voller Spannung. Ich kann mich erinnern, als ich die Bibel las zum ersten Mal und Paulus spricht darüber, dass alles neu wird. Er spricht darüber, dass wir eine neue Schöpfung sind. Also nicht eine Überarbeitung, sondern eine neue Schöpfung. Das heißt etwas, was es vorher noch gar nicht gab. Und ich dann in mein eigenes Leben geschaut habe und gemerkt habe, ja, aber ganz so stimmt das nicht bei mir. Es hat sich viel verändert. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass alles neu geworden ist. Und da musste ich wirklich nachdenken. Ja, wie sieht das dann aus in meinem Leben? Und was mir heute hilft, ist das die Verständnis von dem, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen sollen. Also Jesus erklärt das eigentlich besser als Paulus in dem Sinne, dass er sagt, das ist eine tägliche Geschichte. Und dann spricht er von diesem Weizenkorn, das in die Erde fallen muss, um zu sterben. Und was er eigentlich meinte, denn wenn wir in die Biologie schauen, dann sehen wir, dass das nicht ganz so stimmt. Es stirbt die Hülle, aber innen in dem Weizenkorn ist ein Leben. Und aus diesem Leben kommt dann das neue Leben. Was sterben muss, das ist der Mensch, der ich geworden bin, aber nicht der Mensch, den Gott sich vorgestellt hat, als er mich erschaffen hat.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Wow. Ja, gerade wenn wir in die Evangelien gucken, wirkt manches auf einmal sehr schnell, sehr zusammengepresst. Und in meinem eigenen Leben empfinde ich das Thema Verwandlung eigentlich als langwierig und teilweise auch frustrierend. Puh, hier müssen wir irgendwie ehrlich werden, auch als Gemeinde, auch innerhalb unserer Communities, sagen, das ist ein langer, langer Weg.
Ja, es kommt wieder auf das zurück, was wir schon angedeutet haben. Es ist wirklich eine tägliche Entscheidung. Was mir geholfen hat in diesem ganzen Thema und was mich auch oft bewegt hat, ist der Gedanke von Paulus, also wenn wirklich alles neu ist, warum ist dann nicht alles neu? Und mir hilft es, dass ich dann trennen muss zwischen meinem Herzen und meinen Gedanken. Ich glaube, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und das betrifft mein Herz. Mein Herz ist wirklich neu geworden. Das muss ich glauben. Das muss ich glauben. Das darf ich glauben, dass Jesus wirklich, wie wir sagen, in mein Herz eingezogen ist. Was meinen wir damit? Aber er lebt in mir und das ist die Verheißung. Er wird bei uns sein alle Tage. Der Heilige Geist ist in uns und verlässt uns nur dann, wenn wir das möchten. Aber der andere Bereich, das ist eben das, was sich dann einen halben Meter weiter oben befindet, die Gedanken. Und das ist der Bereich, wo eben noch nicht alles neu ist. Das ist auch der Bereich, wo der Feind einziehen kann mit Lügen und mit allen möglichen Neigungen. Das ist der Bereich, wo eigentlich diese Spiritual Formation stattfinden muss. Die Verwandlung, Erneuerung unseres Sinnes. Genauso hat das Paulus ja ausgedrückt. Und das ist der Bereich, wo die Verwandlung eigentlich geschehen muss. Und als ich das erkannt habe, dann hat mir das sehr viel geholfen. Meine Erlösung ist nicht im Spiel eigentlich, sondern meine Verwandlung, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und da muss ich es einfach lernen, auch mit mir selbst geduldig zu sein. Und da hilft manchmal unser deutscher Perfektionismus nicht sehr. Sondern wir müssen uns auch selbst Zeit geben, diesen Prozess miteinander zu gehen. Und was noch mit dazu kommt, ist die Tatsache, dass wir hier im Westen alles so individuell sehen. Aber die Tatsache ist, wir brauchen diesen Prozess nicht allein durchgehen. Gott hat uns Brüder und Schwestern zur Seite gestellt, die uns eigentlich dabei helfen sollten und helfen können. Wir sind nicht allein. Wir haben eine Familie, die uns umgibt. Aber das vergessen wir oft, weil wir halt denken, dieser geistliche Bereich ist so privat, dass wir es gar nicht wagen, jemand anderes mit einzubeziehen.
Sehr guter Punkt, ja. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt vorher, was mir manchmal auffällt in meinem eigenen Leben, nämlich so viele Baustellen wahr, dass es mir schwerfällt, herauszufinden, an welcher von diesen Baustellen möchte Gott jetzt eigentlich handeln. Und dann habe ich Situationen erlebt oder erlebe sie immer wieder, dass ich wochenlang oder monatelang mich gequält habe in einem Bereich, wo ich dachte, hier ist es jetzt dran zu wachsen. Und irgendwann sagt Jesus, du lass es bitte los. Ich habe was ganz anderes, was ich gerade tue. Also im Grunde, was ich meine mit unserer Verwandlung loslassen ist, loslassen zu beurteilen, ob wir in einem Bereich weit genug sind oder gut genug sind und wirklich, wie du sagst, täglich zu hören, Jesus, was möchtest du heute tun?
Ja, genau.
Da geht es auch ein bisschen um das Thema Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, also Gott zu verstehen und das dann übertragen zu können in mein Leben. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis gehören untrennbar zusammen. Warum weichen wir dem gerne aus? Und gab es Momente, wo solche Ehrlichkeit und solche Selbsterkenntnis für dich auch schmerzhaft war?
Ja, natürlich. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann ist das, als würde er uns einen Spiegel vorhalten. Und wir dann eigentlich erkennen, wie verzerrt unser Bild eigentlich noch ist von ihm. Und wir dann erkennen müssen, was wir eigentlich für Monster geworden sind in vielen unserer Gedanken und in unserem Leben. Und das ist schmerzhaft zu sehen, wie weit wir eigentlich noch von dem Charakter Jesu sind. Und das ist der Punkt, wo wir dann einfach auch Hilfe brauchen. Dass wir da nicht aufgeben, sondern dass wir wirklich gemeinsam erkennen, ja, ich bin noch weit von dem Bild Jesu entfernt, aber er hat nicht aufgegeben. Das, was er angefangen hat, wird er zu Ende führen. Und das ist ja die Hoffnung, die uns wirklich tragen darf, besonders in solchen Zeiten, wo wir erkennen, Mensch, ich habe noch einen weiten, weiten Weg vor mir.
Also Gottes Annahme steht festgeschrieben und ist nicht beweglich in diesem in diesem Spannungsfeld, was wir beschreiben. Das ist so der Boden, auf dem alles passiert. Aber dann gibt es die Möglichkeit und die Einladung Jesu, dass er sagt, ich verwandle dich. Und das ist Teil der Erlösung und der Heilung, die er uns anbietet. Und wie schnell und wie tief diese Verwandlung passiert, können wir mit beeinflussen durch praktische Entscheidungen, aber auch durch das Zulassen einer tiefen Sehnsucht, überhaupt verwandelt zu werden, einer Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden und auch dadurch näher und intimer mit ihm zu werden. Woher kommt diese Sehnsucht?
Die kann nur von Gott selbst kommen. Ich denke, die können wir nicht selbst aufbauen, sondern das ist eben der Grundgedanke, dass der Mensch ja erschaffen wurde, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das ist eigentlich das, was unser Herz immer wieder bewegt. Wir möchten zurück zu Gott in einer Art und Weise, wie es hier auf dieser Welt vielleicht gar nicht möglich ist. Einfach diese Sehnsucht auch nach der Ewigkeit, die man ein Stück weit schon hier erleben darf. Aber das ist einfach dieses Loch in unserem Herzen, das nur Gott füllen kann. Und das ist allein von ihm. Er zieht uns wirklich. Und das ist Gnade.
Sehr schön. Toll gesagt, Norbert. Norbert, ich weiß, du hast eine Übung vorbereitet. Die Übung heißt Der Elektriker. Würdest du uns mal in diese Übung führen, die nächsten 5 Minuten ungefähr?
Ja, das ist eine sogenannte prophetische Geschichte. Ich habe sie nicht selbst erfunden. Ich habe sie irgendwann mal gelesen und sie hat mich sehr berührt. Und ich merke dann jedes Mal, wenn ich sie erzähle, dann hat sie ihr eigenes Leben und verwandelt sich an etwas. Das möchte ich ja euch einfach einladen, euch zurückzusetzen. Ja, vielleicht die Augen zu schließen und daran zu denken, dass diese Geschichte, die ist für dich. Du bist die Hauptperson in dieser Geschichte. Und du sitzt jetzt in einem Zimmer, in einem bequemen Sessel. Und dieses Zimmer ist vielleicht ein Symbol für dein geistiges Leben. Und du sitzt dort und es geht dir gut. Du denkst daran, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, wie schön das ist. Im Zimmer gibt es eine Lampe mit einer einzelnen Glühbirne und die ist etwas schwach, aber du magst das so, ist ja sehr gemütlich. Ja. Und du sitzt jetzt da und freust dich darüber, dass du ein Kind Gottes bist und es klopft an der Tür. Du denkst dir, wer kann das jetzt sein? Und du öffnest die Türe und du erkennst Jesus, aber er sieht eigentlich nicht so aus, wie du dir das vorgestellt hast. Er hat so den Overall an und er ist gekleidet wie ein Handwerker, wie ein Elektriker. Er hat so einen Gürtel mit Werkzeugen und er hat eine Glühbirne in die Hand und er lächelt und er sagt, darf ich deine Glühbirne austauschen? Darf ich dir Licht bringen? Und du sagst, ja, natürlich. Und Jesus kommt herein und er stellt sich auf den Stuhl und er nimmt diese 25-Watt-Birne raus und schraubt eine 60-Watt-Birne rein und dann lächelt er und geht. Und du bist schockiert. Das Zimmer ist auf einmal viel größer geworden. Aber was dich überrascht ist, du hattest ja gedacht, dass du erst kürzlich geputzt hast. Und jetzt merkst du, das ist eigentlich nicht so sauber, wie du dachtest. Spinnenweben in der Ecke und ein Fleck auf dem Teppich und da liegt etwas Abfall in der Ecke und du bist eigentlich schockiert. Aber du machst dich jetzt daran. Du räumst auf. Du machst sauber. Und das ist ein gutes Gefühl. Und jetzt geben wir einige Zeit voran, vielleicht einige Wochen, vielleicht einige Monate. Du bist wieder in deinem Zimmer, aber diesmal bist du nicht alleine. Du hast Freunde aus der Gemeinde eingeladen und ihr habt Kaffee zusammen und du hast was gebacken und ihr habt schöne Gemeinschaft und es klopft an der Tür und dein Herz sinkt auf den Boden. Du erkennst dieses Klopfen. Du weißt genau, wer da steht. Und dein erster Gedanke ist, aber jetzt doch nicht. Nicht jetzt. Aber du gehst und du öffnest die Tür. Und da steht er. Großes Grinsen auf dem Gesicht. Er hat eine 150 Watt Glühbirne in der Hand und sagt, darf ich dein Licht heller machen. Und du sagst, oh Jesus, das ist aber jetzt wirklich kein guter Augenblick für mich. Und du machst die Tür zu und er steht jetzt da im Gang. Und Jesus deutet auf drei Türen.
Du schaust und öffnest langsam die erste Tür.
Nur einen Spalt. Und es kommt eine eisige, eisige Luft und das stinkt und das ist dämonisch. Und du weißt genau, das ist dein altes Leben. Und da willst du nie mehr hin zurück. Du schließt diese Tür ganz, ganz schnell. Dann deutet auf die zweite Tür. Du machst sie auf oder du versuchst es. Und genau das Gegenteil. Ein grelles Licht, eine Wärme. Und du weißt, das ist die Ewigkeit. Du weißt, das ist etwas, für das du noch lange nicht bereit bist. Und du weißt, wenn du jetzt da durchgehen würdest, würdest du schmelzen wie Eis in der Wüste.
Du musst die Tür wieder schließen. Jetzt öffnest du die dritte Tür.
Und da siehst du dich vorher mit dieser schwachen Glühbirne in deinem Stuhl, in deinem kleinen Zimmer leben. Und du weißt, da möchte ich auch nicht zurück. Und du verstehst jetzt, du hast keine Wahl. Du musst ihn einladen, hereinzukommen. Und das macht er dann. Er kommt. Das Seltsame ist, einige von deinen Freunden, die merken das überhaupt nicht, dass Jesus jetzt da ist. Aber andere, die begrüßen ihn und freuen sich. Oh, Jesus ist hier. Jesus ist hier. Und er stellt sich wieder auf den Stuhl und er nimmt diese Birne raus und diese helle Birne hinein und er lächelt und verlässt den Raum. Und jetzt geschieht das, was du eigentlich befürchtet hattest. Einige von deinen Freunden schauen sich um und sie sind schockiert. Was ist das da? Eine Flasche? Hinterm Sofa? Pornohefte? Und der Dreck überall? Was soll das? Und sie schütteln den Kopf und sie verlassen dich. Sie gehen einfach jetzt. Sie können das nicht einordnen. Aber andere von deinen Freunden, sie kommen zu dir. Sie legen ihre Hände auf deine Schultern. Sie sagen, komm, wir machen das zusammen jetzt. Wir räumen auf. Und dann fällt es dir zum ersten Mal auf, die haben ja auch so einen Gürtel. Das sind ja auch Handwerker. Die haben auch so diese Werkzeuge. Und sie, gemeinsam so räumt ihr jetzt auf. Eins nach dem anderen. Raus mit dem Dreck. Und da wird geputzt und da wird gescheuert und da wird gemalt und es wird erneuert. Und dann schlussendlich so geben sie dir auch so einen Gürtel. Denn jetzt bist du auch bereit, anderen zu helfen, weil du es zugelassen hast, dass du erneuert wurdest.
Sehr schön, Norbert. Warum ist geistliche Begleitung und gemeinsames Lernen und geistliche Community für unsere Verwandlung so entscheidend? Und warum entscheiden sich viele Christen doch dafür, einen einsamen Weg zu gehen?
Ja, es ist absurd zu denken, dass wir eigentlich für alles im Leben Lehrer, Mentoren, Trainer brauchen. Und dann denken wir, wenn es um unsere Seele geht, das können wir allein durchziehen. Was mich so berührt hat, das ist die keltische Geistlichkeit. Ich habe da einige Bücher drüber gelesen von den Christen damals in dem, was wir heute als Irland und Schottland bezeichnen würden. Sie hatten eine Praktik, die mich sehr berührt hat. Wenn ein junger Mensch sich dafür entschieden hat, wurde ihm ein Mensch zugeteilt. Den nannte man Anamchara. Das ist der Freund deiner Seele. Also du hattest einen Freund deiner Seele bekommen, der dir jetzt über eine gewisse Zeit geholfen hat, jetzt auf diesem geistlichen Weg Fuß zu fassen. Ich denke, was geschehen ist, und das ist jetzt eigentlich etwas, vielleicht was ich mir so selbst gedacht habe, aber es hat mit der Reformation zu tun. Jetzt auf einmal hat jeder Gläubige die Möglichkeit, die Bibel selbst zu lesen. Vorher war das ja nicht der Fall. Aber wir brauchen jetzt keinen Leiter mehr, sondern wir sind jetzt erwachsen geworden sozusagen. Und da ist etwas geschehen, was eigentlich sehr ungesund war, Das geistliche Leben ist völlig in unsere Privatsphäre hineingerutscht. Und das ist jetzt etwas, worüber wir kaum noch reden können. Ich habe gestern eine Unterhaltung gehabt mit Kathy, mit meiner Frau. Und wir sind da ja überrascht darüber, wie leicht es ist, über unseren Körper zu sprechen, wenn es uns nicht gut geht. Wie leicht es ist, sogar über unsere Gefühle zu reden. Aber wie schwer das ist, die Frage zu beantworten, wie geht's deiner Seele? Wir haben es fast vergessen, so zu denken. Und das ist der Bereich, wo wir jetzt die Tür öffnen dürfen und andere mit einladen dürfen, weil das ein Bereich ist, in dem wir Hilfe brauchen.
Ja, und diese Hilfe muss nicht immer durch Spezialisten erfolgen. Mir fällt so das Wort Co-Mentoring ein. Einfach sich mit jemand zu verbinden, einer Freundin, einem Freund, der vielleicht am gleichen Ort ist, wo man selbst ist, in eine Regelmäßigkeit zu gehen, in einen Austausch zu gehen. Wo hast du solche Begleitung, solche Begleiter erlebt? Und was konntest du aus einzelnen solchen Beziehungen rausziehen?
Viele Jahre lang war mir das eigentlich unbekannt, dieses Thema. Aber wenn ich dann zurückschaue, dann fällt mir doch auf, dass Gott Menschen gebraucht hat, die mir auch ganz unbewusst eigentlich geholfen haben. Ein Beispiel war, als ich noch ganz, ganz frisch war im Glauben. Ich saß im Auto mit meinem guten Freund und wir waren auf dem Weg in die Gemeinde. Und er hat erzählt und hat gesprochen und er hat erzählt von Gott und dann hat er erzählt von Satan. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, was, Satan? Das glaube ich nicht. Er hat das Auto abgebremst, ist an den Rand gefahren, schaut mich an und sagt, also du kannst nicht an Gott glauben und nicht an Satan. Und dann ist er weitergefahren. Und in dem Augenblick musste ich mein Weltbild verändern. Und ich musste es einfach annehmen, okay, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch einen Teufel. Und das war für mich ein großer Schritt. Das wollte ich gar nicht glauben. Aber er hat mir in diesem Augenblick ganz unbewusst geholfen, einen Schritt weiter zu gehen in meiner geistlichen Entwicklung. Und so habe ich die Jahre hindurch viele Menschen eigentlich um mich herum gehabt, die mir unbewusst eigentlich zu Mentoren wurden. Und das erkenne ich jetzt. Natürlich ist es viel einfacher, wenn man dann ganz bewusst einen Menschen einlädt, komm, helf du mir jetzt, wir treffen uns einmal im Monat und wir sprechen über mein geistliches Leben. Das ist natürlich viel konkreter und ich denke, dass das auch sehr fruchtbar ist. Aber Gott weiß, was wir brauchen und er versorgt uns. Und oft ist das eben auch ganz unbewusst und dennoch tut er das.
Also unsere Versuchung ist zu sagen, Glaube ist Privatsache. Und damit schneiden wir eigentlich uns von einem ganz wichtigen Lebensstrom, von einem ganz wichtigen Instrument des Segens ab, nämlich einfach Community, Freunde, Wegbegleiter. Im Grunde dieses Zusammensein, Jesus ruft seine 12 und sagt, seid mit mir zusammen, hieß ja auch, seid mit anderen Jüngern zusammen. Ja, also ein Rabbi hat ja nicht nur immer eine Person berufen, sondern das war ja eine Art Gruppensport, Teamsport, wo man ganz viel auch voneinander lernen durfte. Auch in schwieriger Auseinandersetzung vielleicht. Wir sehen ja auch, wie einige von den 12 sich besser verstehen, andere sich nicht so gut verstehen, auch andere geistliche Schwerpunkte haben. Glaube ist keine Privatsache. Ich würde sagen, für mich bist du auch so ein geistlicher Mentor. Wir haben 1999 fast 6 Monate zusammen verbracht in Asien auf der Missions and Church Planting School, die du damals geleitet hast. Da waren immer wieder Momente, die mich zutiefst berührt haben. Dinge, die du gesagt hast, die du getan hast. Vor allen Dingen, weil du niemals Druck ausgeübt hast, sondern einfach vorgelebt hast. Und was ich bei dir gesehen habe, war der bessere Weg. Es war irgendwie besser. Ich glaube, eine Angst, die wir oft haben, wenn wir uns in solche Mentorin-Beziehung begeben. Und manchmal wird es auch genannt Rechenschaftsbeziehung. Und das finde ich schon ganz übel. Also da kommt mir schon direkt die Galle hoch so. Und ich denke, das brauche ich wirklich nicht. Eine Angst ist, dass wir, zu dem wir uns selber ständig kritisieren, jetzt noch einen anderen Kritiker von außen haben, der uns auch noch sagt, was schief läuft. Aber jemanden zu haben, der wirklich zuhört, der sich reinfühlt, der Raum gibt und der im Zweifelsfall sagt, du, ich pack mit an in deinem Leben, das ist wirklich super stark. Norbert, ich freue mich über diese Folge. Wir tauchen jetzt richtig tief, merke ich gerade. Deine Geschichte hat mich auch sehr berührt, ist etwas, wo man toll drüber nachdenken kann. Euch Hörerinnen und Hörerinnen will ich nochmal ermutigen, wenn euch diese Folge gefällt, dann hört gerne die erste Flow-Folge zum Thema Nachfolge. Wie in auch dieser ersten Folge wollen wir euch zum Tieftauchen drei Fragen mit auf den Weg geben. Ich werde diese Fragen vorlesen und dann Norbert dich auch bitten zu sagen, wie es bei dir ist und selber auch kurz kommentieren. Und ihr Hörer und Hörerinnen, ihr könnt das gerne für euch auch machen, wenn ihr möchtet. Erste Frage. Wo neige ich eher zu einem Ungleichgewicht? Darauf zu warten, dass Gott mich automatisch verwandelt? Oder Verwandlung fast ausschließlich von mir selber zu erwarten? Norbert.
Ja, wie ich erzählt habe, so habe ich eben früher geglaubt, dass das alles automatisch geschehen muss und wurde da eigentlich auch ein Stück weit enttäuscht. Aber dann die Hoffnung kam, dass ich dann gelernt habe, also ich darf mich bewusst dem öffnen und ich darf Gott bewusst dazu einladen, mir in den einzelnen Bereichen zu helfen.
Also ich kenne starke innere kritische Stimme und erwarte Verwandlung super stark von mir selbst. Und dann schwingt manchmal aber das Pendel um und ich denke, Jesus, jetzt musst du es machen. Und ich warte auf diesen Moment des Hereinbrechens, habe eine ganz starke Erwartung, bin dann wirklich auch im Gebet und im geistlichen Kampf. Und dann schwingt das Pendel wieder rüber und ich denke, nein, ich muss. Also ich bin eigentlich innerlich so ein Mensch der Extreme und braucht da ganz dringend eine Mitte zu finden. Die zweite Frage. Wie leicht oder schwer fällt es mir, ehrlich auf meinen inneren Zustand zu schauen? Was macht mir dabei am meisten zu schaffen? Norbert.
Es ist nie leicht, sich selbst zu erkennen, besonders wenn es um negative Bereiche geht. Aber ich habe es lernen dürfen, dass das eigentlich gesund ist für mich. Und jetzt ist es für mich viel leichter, auch mit mir selbst ehrlich zu sein. Und ich bete sogar jetzt darum. Herr, zeig mir, wo ich jetzt deine Hilfe brauche und wo ich dich mit einladen darf. Was mir meistens zu schaffen macht, das ist meine Ungeduld. Ich möchte halt immer noch, dass alles schneller geht und dass man dann in der Gefahr ist, aufzugeben. Und das ist eben das, was wir nicht sollen und dürfen, sondern er hat mehr Geduld als wir und er wird uns weiterführen, wenn wir das wirklich möchten und ihn dazu einladen.
Also mir fällt es sehr leicht, auf meinen inneren Zustand zu schauen. Zu leicht, würde ich sagen. Und ich mache mir eigentlich sehr viel Gedanken darüber, wo ich noch nicht bin. Was mir hilft, ist zu versuchen, mich eigentlich gar nicht mehr zu beurteilen, aber in regelmäßigen Abständen zu sagen, Jesus, was sagst du heute über mich? Was gefällt dir an mir? Was möchtest du mir heute sagen? Und ich bin total erstaunt, dass in der absoluten Regel da immer nur super positive Dinge kommen und das Bild, was Gott von mir hat, so viel besser ist als mein eigenes Selbstbild. Und das schafft dann wieder so eine Freude und so eine Energie in mir, dass ich umso mehr wie Jesus werden möchte. Dritte Frage. Wo vergleiche ich meine eigene geistliche Reifung mit der von anderen? Was verspreche ich mir innerlich von diesem Vergleich? Norbert.
Ich denke, wenn wir Jesus kennenlernen, dann fällt uns auf, dass der Abstand zwischen mir und ihm doch größer ist, als ich dachte. Und da hilft es mir, oder ich suche dann nach Menschen, die dazwischen stehen, also die weiter sind als ich und die mir Hoffnung geben, doch auch in meinem eigenen Leben voranzugehen. Und ich denke, dass das gesund ist, solange man diese Menschen nicht zu hoch erhebt und erkennt, sie sind auch nur Menschen mit Schwächen. Aber ich denke, dass das völlig okay ist, nach solchen Menschen zu suchen und auch darum zu beten. Herr, hilf mir jetzt, einen Menschen zu treffen, der mich ein Stück weit mitnehmen kann bis zu der nächsten Kurve auf dem Weg. Ja, so sehe ich das heute noch. Und ich bin sehr dankbar für all die Menschen, die Gott mir wirklich gegeben hat, um ja mir auf diesem Weg zu helfen.
Also ich kenne den Vergleich von geistlicher Reifung von mir und anderen gut. Was ich allerdings feststellen musste, ist, dass viele Jesus-Nachfolger einfach auch blenden in dem Bereich, ja, und einfach nach außen eine Reifung präsentieren, die bei genauerem Hinschauen überhaupt nicht real ist. Und da habe ich mich dann oft sehr gewundert, dass ich Leute sehr hochgehoben habe und gedacht habe, boah, der ist ja, oder die hat es ja so drauf. Und dann erlebst du sie in einem anderen Moment oder in einem anderen Lebensbereich und denkst, wow, was ist denn da? Was sind da für Abgründe? Ja? Was tut sich da auf? Ansonsten finde ich es schön, Menschen zu beobachten, die wirklich länger, viel länger als ich mit Jesus unterwegs sind und auch in einer größeren Lebensreife tatsächlich sind und die eben, wie du es auch sagst, Norbert, wirklich als Hoffnungsträger und als Leuchttürme zu betrachten, zu sagen, so möchte ich werden. Das ist ein Bild der Zukunft, wo ich mich gut drauf einlassen kann.
Hm. Ja.
Norbert, ich danke dir für diesen Flow. Es war eine reichhaltige und sehr schöne Session mit dir. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, dann zum dritten Teil, wo es darum geht, tun, was Jesus tut, Verantwortung erleben. Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war heute im Stream mit Norbert Bauer aus Schweden. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich einen wunderschönen Jesus-Flow und bleibt in der Verwandlung. Bye, bye!